Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Ein bedeutender Theologe sagte, wenn die Gemeinde Jesu das wichtige Thema der Eschatologie vernachlässigt, betreibt sie nur noch Innenschau. Aber nur durch die Außenschau im Fokus auf das Kommen des Herrn Jesus wird die Gemeinde ihrer wirklichen Aufgabe gerecht. Davon handelt dieses Buch. Es behandelt die biblische Grundlage und Lehre der Naherwartung und zeigt auf, welche Konsequenz diese Erwartungshaltung auf das Leben des einzelnen Christen und die Gemeinde haben sollte. Hören Sie heute aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied aus dem dritten Teil, die Anwendung der Naherwartung, den ersten Teil des 12. Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 12, Teil 1. Leben in der Gnade. Das Leben in der Naherwartung ist für einen Christen notwendig. Jemand sagte einmal über die Hoffnung auf die Wiederkunft Christi: Der Teufel hasst diese Lehre, weil er weiß, welche Kraft sie in unserem Leben entfaltet. Wir sahen bereits, was treue und kluge Verwalterschaft ist in Kapitel 10 und welche Vorbilder uns die Bibel für den würdigen Wandel gibt in Kapitel 11. Doch untrennbar mit diesem Leben in der Naherwartung verbunden ist ein Leben in und aus der Gnade. In Kapitel 3 erörterten wir schon einiges zum Zeitalter der Gnade, in dem wir leben. Und nun möchten wir anhand des Epheserbriefes betrachten, wie das Leben in der Gnade aussieht. Denn nur für den, der aus der Gnade lebt, wird das Leben in der Naherwartung nicht zum Krampf. Ein alter, invalider Indianer wanderte schon jahrelang als Bettler von Ort zu Ort. Eines Tages kam er in ein Dorf. Während er dort vor einer Hütte gierig das ihm gereichte Brot verschlang, fragte man ihn, was er in dem kleinen, schmutzigen Täschchen habe, das er an einem farbigen Band um den Hals hängen hatte. Er sagte, man habe es ihm in jüngeren Jahren nach der Rückkehr aus einem Feldzug gegeben. Der Indianer zog ein zusammengefaltetes, schmutziges Papier daraus hervor und reichte es dem Fragenden. Dieser begann, die Schrift zu entziffern. Bald stellte sich heraus, dass es ein vom Präsidenten George Washington selbst unterzeichnetes Schreiben war, das dem Indianer eine Lebenspension zusicherte, wenn es an bestimmten Städten vorgezeigt würde. Längst wäre der gute Mann aller Not und Sorgen, dem Hunger und der Heimatlosigkeit enthoben gewesen, hätte er sich auf dieses Papier berufen. Genauso verhalten wir uns oft im Hinblick auf das, was uns Gott in Jesus Christus bereits zugesichert hat. Der Sehtest. In Epheser 1, die Verse 15 bis 23 lesen wir Folgendes. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, in der Erkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Wir wollen die Verse 17 bis 19 nochmals lesen und uns dabei fragen, bestehe ich diesen Test? Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung eurer Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit eures Erbes ist, was auch die überwältigende Größe eurer Kraft ist, die ihr glaubt, gemäß der Wirksamkeit der Macht und eurer Stärke. Ist das tatsächlich der genaue Wortlaut von Epheser 1, die Verse 17 bis 19? Nein. Richtig heißt es, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Vielleicht haben Sie die folgende Beobachtung auch schon gemacht, sei es im persönlichen Leben oder bei anderen. Ich wundere mich jeweils darüber und es jagt mir auch einen heiligen Schrecken ein, nämlich, es gibt nicht wenige Christen, die aufrichtig bemüht sind, verändert zu werden. Sie ringen und beten um geistliche Erneuerung, um eine tiefere Heiligung. Sie wollen ein Leben der Hingabe führen, fassen immer wieder neue Vorsätze und strengen sich an. Aber auch nach Jahrzehnten hat sich nichts verändert. Es ist vielleicht sogar schlimmer geworden. Sie sind immer noch genauso empfindlich, nachtragend und können nicht vergeben. Sie schaffen es nicht, Dinge loszulassen, die nicht in Ordnung sind. Sie sind immer noch beherrscht von Neid und Eifersucht und kämpfen einen verzweifelten Kampf gegen ihr altes Leben. Woran kann das wohl liegen? Ich denke, es gibt drei Gründe. Das Ziel dieser Menschen ist richtig, aber der Weg dorthin verkehrt. Sie erwarten zu viel von sich selbst und zu wenig vom Geist Gottes. Sie sehen mehr auf das, was sie tun müssen, um zu werden, und zu wenig auf das, was sie haben, um zu sein. Viele Christen leben so, als würde alles in erster Linie von ihnen selbst abhängen. Von ihrer Berufung, von ihrem Erbteil, von ihrer Kraft, Macht und Stärke. Solche Menschen leben ständig im Kampf mit sich selbst. Aber sie nennen das dann Glaubenskampf. Was für ein fataler Irrtum. Es geht nämlich nicht in erster Linie um uns, sondern um Gottes Berufung, sein Erbe und die Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die von Gott her in den Gläubigen wirksam wird. Das erklärt Paulus in den ersten drei Kapiteln des Epheserbriefes. Erst dann geht er in den drei letzten Kapiteln dazu über, uns aufzufordern, dieses Wissen in die Praxis umzusetzen. Gott erwartet nichts von ihnen, wozu er ihnen nicht die Kraft geben würde. Fühlen Sie sich vielleicht zurzeit so kraftlos, weil Sie es aus eigener Kraft versuchen? Wir konnten bei uns vor Ort beobachten, wie zum Bau der Glattalbahn riesige Metallpfeiler in die Erde gerammt wurden, sodass in der unmittelbaren Umgebung alles erzitterte und vibrierte. Was wäre das nun für eine Bauleitung, die ihren Mitarbeitern gesagt hätte, versenkt diese Pfeiler, egal wie, aber tut es, ohne ihnen das dafür nötige Gerät zur Verfügung zu stellen. Doch der Chef gab ihnen einen Kran mit einer besonderen Vorrichtung, die dazu diente, die Pfeiler in die Erde zu rammen. Aber was wäre, wenn die Bauarbeiter diesen Kran nicht benutzen, sondern versucht hätten, mit einer Sandkastenschaufel ein Loch für diese Metallpfeiler zu graben? Genau so verhalten wir uns leider oft. die geistliche Optik. Optik wird auch als Lehre vom Licht bezeichnet. Man erkundet unter anderem die Entstehung, Ausbreitung und Wahrnehmung des Lichts. Paulus sagt über die geistliche Optik in Epheser 1, Vers 18: Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst. Und in Epheser 3, Vers 9: Ich sollte allen Licht darüber bringen, wie sich dies Geheimnis jetzt verwirklicht. Es geht darum, etwas Wesentliches zu verstehen und darüber Licht zu bekommen, nämlich Licht über die Kraft Gottes und seine Heilswirkungen. Denn wenn wir das, was Paulus schreibt, nicht verstehen, können wir es auch nicht umsetzen. Und wenn wir es nicht anwenden können, wird es uns nicht weiterbringen. Es geht dabei um folgende vier Punkte. Erstens, Gott besser erkennen. Epheser 1, 17 sagt: Euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Hoffnung für alle übersetzt, dass ihr ihn immer besser erkennt. Und die Neue Leben-Übersetzung sagt, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Je tiefer und inniger die Beziehung zu einer Person ist, desto mehr wird unser Denken und Handeln davon bestimmt. Manche meinen, wir bräuchten bloß mehr Selbsterkenntnis. Nein, wir brauchen vorrangig mehr Gotteserkenntnis. Je mehr wir Gott erkennen, je mehr wir uns in seinem Licht sehen, desto mehr kommen wir auch zur Selbst- und Sündenerkenntnis. Es ist schrecklich, wenn Menschen keine Sündenerkenntnis haben, denn das ist ein Zeichen dafür, dass sie Gott noch nicht erkannt haben. Was ist die höchste und tiefste Erkenntnis Gottes, die wir bekommen können? Die Erkenntnis Christi. Darum geht es. Jemand hat einmal gesagt, wir können Gott nicht näher sein, als wenn wir in ihm sind. Wir sollten dazu fähig sein, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Epheser 3, Vers 18 und 19. Wie lässt sich ein Christ kurz und bündig beschreiben? Mit der Formel in Christus. Ich habe gezählt, wie oft im Epheserbrief Bezeichnungen wie in Christus, in ihm, durch Jesus, mit Christus oder ähnliche Formulierungen vorkommen. 35 Mal. Jesus Christus ist die Mitte und der Mittler jeglicher Gottesbeziehung, der Zugang zum Vater. In Christus, Christus in dir, ist jemand in Christus, Tote in Christus, die in Christus Entschlafenen und so weiter. Zweitens, erleuchtete Augen seiner Berufung. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung in den Heiligen ist. Epheser 1, Vers 18. Was ist die Berufung Gottes? Gibt es das überhaupt? Ja, der Epheserbrief gibt uns dazu einige Anhaltspunkte. Erstens, Gott hat uns Menschen zur Sohnschaft berufen. Er will, dass wir seine Kinder sind. In Epheser 1, Vers 5 lesen wir, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Auch sie sollen nicht bloß ein religiöses Individuum sein, nicht nur ein traditioneller Christ. Gott will, dass sie sein Kind sind. Er will ihr Vater sein. Zweitens, wir sollen ihm dienen zum Lob seiner Herrlichkeit. In Epheser 1, 12 heißt es, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Unser ganzes Leben soll ihm zur Verfügung stehen und Gott verherrlichen. Das ist die Berufung Gottes. Drittens, Gottes Berufung besteht auch darin, dass wir sein Eigentum sind. Epheser 1, 13 bis 14 sagt, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Eine Versiegelung ist sowohl ein Erkennungs- und Eigentumszeichen, als auch ein Sicherheits- und Echtheitszeichen. Ebenso ist sie ein Unterpfand, eine Anzahlung. Nichts und niemand kann Gott sein Eigentum entreißen. Viertens, die Berufung Gottes besteht auch darin, dass die Gemeinde sein Leib geworden ist. Epheser 1, 22 und 23 sagt, er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Fünftens, wir sind sein Werk und für ihn geschaffen. Epheser 2, Vers 10 sagt, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Sechstens, er hat Juden und Heiden durch sich selbst zu einem neuen Menschen geschaffen. Epheser 2, 15 sagt, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Siebtens, er hat uns mit sich selbst versöhnt. Als ehemalige Feinde Gottes haben wir ihn nun nicht mehr zum Feind. Epheser 2, 16 sagt, um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Drittens, erleuchtete Augen für den Reichtum seines Erbes. Epheser 1, 18 sagt uns, und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Oft gehen wir so bekümmert durch diese Welt, so zerschlagen und missmutig, weil wir so kurzsichtig sind in Bezug auf den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes. Der Epheserbrief macht aber gerade auf diesen Reichtum immer wieder aufmerksam. Epheser 1, 7, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Epheser 1, 18, der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Epheser 2, 7, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte. Epheser 2, 4, Gott aber, der reich ist an Erbarmen. Epheser 3, 8, den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Epheser 3, 16, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit durch seinen Geist mit Kraft gestärkt. Was ist die Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen? Ein Erbe besteht darin, dass der Erblasser das eigene Besitztum an andere überträgt. Gott lässt uns teilhaben an dem, was ihm gehört. Sein Erbe in uns. Dafür ist Jesus gestorben. Sein Erbe in den Heiligen ist die unendliche Zukunft, die unseren Blick weit über das Irdische hinaus auf die Ewigkeit lenken soll. Wir sollen einen Blick bekommen für unsere ewige Bestimmung, zu der uns Gott berufen hat. Da ist die Geschichte eines kleinen Mädchens, das von Geburt an blind war. Nie konnte es all das Schöne auf dieser Erde sehen, wie zum Beispiel die Natur in all ihren Farben und Formen. Immer wieder versuchte die Mutter in aller Liebe und Geduld, ihrer Tochter die Schönheiten dieser Welt zu beschreiben. Eines Tages konnten die Augen des Kindes operiert werden. Die Operation gelang. Der Tag kam, an dem der Verband von den Augen genommen wurde und das Kind zum ersten Mal seine Mutter sah. Es lief zum Fenster und die Schönheit und Herrlichkeit dieser Erde tat sich dem Mädchen zum ersten Mal auf. Als es den überwältigenden Anblick einen Augenblick voller Staunen bewundert hatte, lief es zurück zur Mutter und rief, »O Mama, warum hast du mir nie gesagt, wie herrlich dies alles ist?« Die Mutter antwortete, während sie sich die Tränen aus den Augen wischte, »Mein Kind, ich habe doch versucht, dir das alles zu beschreiben, aber du warst nicht fähig, es zu erfassen.« Nur wenige Christen haben einen Blick für die Herrlichkeit des Erbes im Himmel. Für uns ist das Leibliche und Irdische immer das Größte und Wichtigste. Für die Bibel ist aber das Himmlische und der zukünftige geistliche Leib vorrangig. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Epheser 1, Vers 3. Viertens, erleuchtete Augen seiner Kraftwirkung. Epheser 1,19 sagt, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Es geht um seine Kraftwirkung an uns, nicht um unsere Kraftanstrengungen für ihn. Dasselbe wird in Kapitel 6, Vers 10 bezüglich unseres Glaubenskampfes gegen die Finsternis dieser Weltzeit nochmals erwähnt. Dort heißt es, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Doch was ist mit dieser Kraft gemeint, mit der Gott an uns wirkt, durch die er in uns wirkt, uns trägt und zum Ziel der Berufung und des Erbes führt und die unser tägliches Leben bestimmen soll? Vers 20 von Epheser 1 gibt uns die Antwort. Es heißt dort, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Die Macht und Stärke Gottes, die an uns wirkt, ist deshalb eine überwältigend große Kraftwirkung, weil es dieselbe Macht und Stärke ist, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Es ist nicht bloß die Schöpferkraft, es ist die Kraft der Auferstehung Jesu. Diese Kraft hat Gott für unsere Erlösung eingesetzt. Durch diese Kraft werden wir für die Berufung und das Erbe bewahrt. Und durch diese Kraft werden wir einst als Leib Christi verherrlicht. Epheser 1, 21 bis 23 sagt, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Superlative. Weil die Auferstehungskraft Jesu so gewaltig ist, verwendet Paulus im Epheserbrief immer wieder Superlative. Epheser 1, Vers 7 und 8. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ, in aller Weisheit und Einsicht. Nicht strömend, sondern überströmend. Epheser 1, Vers 19, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Nicht Kraftwirkung, nicht große Kraftwirkung, sondern überwältigende Größe seiner Kraftwirkung. Epheser 1, 21, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt. Nicht über, sondern hoch über. Epheser 2, Vers 4. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat. Nicht Liebe, sondern große Liebe. Epheser 2, Vers 7. Damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise, in Christus Jesus. Nicht Reichtum, sondern überschwänglicher Reichtum. Epheser 3, Vers 8. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Nicht Reichtum, sondern unausforschlicher Reichtum. Epheser 3, Vers 20. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Nicht zu tun vermag, mehr zu tun vermag, über die Maßen zu tun vermag, über die Maßen mehr zu tun vermag, sondern weit über die Maßen mehr zu tun vermag. Erst nachdem Paulus dies alles dargelegt hat, setzt er ein Amen und kommt zu den Ermahnungen. Epheser 4, Vers 1, so ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Was ist die Voraussetzung, um dies alles zu erfahren? Wie bekomme ich Zugang zu diesen wunderbaren Dingen? Durch den Glauben. Epheser 1, 19 sagt, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und in Epheser 3, Vers 12 heißt es, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Durch den Glauben haben wir den Zugang zu diesen Schätzen der Veränderung, der Kraftwirkung Gottes. Das ist der Schlüssel. Möge der Herr es Ihnen schenken, das zu verstehen und in die Praxis umzusetzen.
Seltsam ist mein Leben oft, eine Gleichung mit drei Unbekannten. Hier hab ich umsonst gehofft, da mir selbst im Weg standen. Ist es Zufall, ist es Glück, lebe ich denn nur ins Blaue? Nein, ich lege mein Geschick in Gottes Hand, weil ich ihm vertraue. Ich vertraue dir, auch wenn du nicht jeden Wunsch erfüllst. Ich vertraue dir, weil du nur das Beste für mich willst.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied hörten Sie soeben den ersten Teil des 12. Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole, 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole, 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.